meiner Jugendzeit traf ich einmal einen Bruder, der ein Wortverkündiger war. Und wir durften ihn etwas näher kennenlernen. Er hat einige in meinem Alter und in dieser Zeit, in dieser Gegend betreut. Und er teilte mir etwas mit, das mir zum Segen gewesen ist und mit mir geblieben ist. Er sagt, es gibt Abschnitte in der Heiligen Schrift, die gleichsam Bilder sind vom Herrn Jesus. Damals, glaube ich, erwähnte er Hebräer Kapitel 1. Da hätten wir ein Bild vom Herrn Jesus. Und der Kolosserbrief gehört zu den wertvollsten Briefen, gerade weil er uns sehr klar den Herrn Jesus zeigt. In Kapitel 1 haben wir geradezu ein Bild vom Herrn Jesus. Und in Kapitel 2 wird noch einmal darauf Bezug genommen, was er für uns getan hat und was es für uns bedeutet. In Kapitel 3 wird das angewendet. Wir haben also in diesem Brief ein Wort Gottes, das wir nicht missen möchten. Und gibt es kein Wort Gottes, das nicht teuer wert wäre, aber Worte, die uns ganz besonders den Herrn Jesus schildern, die sind uns dann ganz besonders kostbar, weil unser Herr uns so kostbar ist. Im Alten Testament haben wir auch solche Bilder, wie zum Beispiel im Psalm 22, die den Tod des Herrn, wo der Tod des Herrn skizziert wird, oder in Jesaja 53. Es sind fast 2 Jahre, dass ich hier war und wir uns mit dem ersten Kapitel dieses Briefes befassten. Vordem war es der Philipperbrief. Ich möchte jetzt Fortsetzung machen, aber doch einiges wiederholen. Ich denke, es wird wertvoll sein, wenn wir uns noch einmal mit einleitenden Fragen befassen. Inzwischen sind vielleicht noch andere da, die das erste Mal nicht dabei waren. Also, bevor wir in die Textbesprechung steigen, wollen wir uns mit einigem Grundsätzlichen befassen. Zuerst die Anschrift des Briefes. In erster Linie ist der Brief für Christen zu Kolosse gedacht. In Kapitel 1 lesen wir in Vers 2, den Heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolosse sind. Das Schreiben ist also an Kolosser gerichtet, die gleichzeitig in Christus sind. Christen in dieser Ortschaft. Genau wer sie waren, auch über einzelne von ihnen wissen wir wenig. Am Schluss des Briefes wird ein Onesimus erwähnt, der, so heißt es, von Kolosse ist. Laut dem Philemonbrief ist er Sklave eines Philemon, in dessen Haus sich eine Gemeinde trifft. Philemon ist also ein Kolosser. Treffen sich alle Gläubigen in Kolosse hier im Hause des Philemon? Das ist eine Frage. Oder hat es dort 2 Gemeinden? Wie dem auch sei, der Brief ist an alle in Kolosse gerichtet. Wie immer oder wo immer sie sich treffen mögen. Alle, die in Christus sind. Die Gemeinde vom Hause des Philemon, ob sie dieselbe ist oder nicht, ist auf jeden Fall eingeschlossen. Und was wissen wir über die Ortschaft? Für mich ist es interessant, auch die Geografie und etwas über so ein Städtchen zu lernen. Da erfahren wir, dass jene Christen genauso Menschen auf dieser Erde waren wie wir. Das sind keine besondere Menschen, die zwischen Himmel und Erde schwebten, etwa in den Wolken, sondern Menschen, die irgendwo wohnten, genau wie wir irgendwo wohnen, und die ihre ganz besonderen Probleme in ihrer Zeit hatten. Die Stadt Kolosse lag im Lande Phrygien, unfern von dessen Hauptstadt Laodikea, einer Stadt, die wir auch aus der Offenbarung kennen. Und zwar auf einem Bergrücken über dem Tal des Lykos-Flusses. Das war der Tal, der durch das ganze Tal sich zog. Der englische Ausleger Lightfoot berichtet, dass sie sich bis an den Fluss hinzog. Einige wohnten also offenbar ganz am Fluss. Dieser floss in westlicher Richtung an Laodikea vorbei, wonach er bald in den Mäanderfluss mündete. Die Stadt Kolosse lag am linken Ufer. Ihr Friedhof war auf der rechten Seite. In der Apostelgeschichte lesen wir Folgendes. Kapitel 15, ab Vers 40 bis in Kapitel 16 hinein. Paulus wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes übergeben. Er durchzog Syrien und Kilikien und festigte die Gemeinden. Er kam nach Derbe und Lystra. Und siehe, ein Jünger war dort mit Namen Timotheus, Sohn einer gewissen jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters, der ein gutes Zeugnis hatte von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser zusammen mit ihm ausziehe. Und der Name beschnitt ihn wegen der Juden, die in jenen Orten waren, denn es kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Weiter in Vers 6 lesen wir nun. Sie durchzogen Phrygien. Diese kleine Missionsmannschaft zieht weiter in die Landschaft Phrygien und das galatische Land, nachdem ihnen von dem Heiligen Geist gewährt wurde, das Wort in Asien zu reden. Kapitel 18, Vers 23 hören wir dann. Und als er eine gewisse Zeit dort zugebracht hatte, zog er raus und durchzog der Reihe nach das galatische Land und Phrygien und festigte alle Jünger. Und jetzt kommt die Frage, ob auf diesen Reisen auch das Lykostal berührt wurde, können wir nicht sagen. Wenn es nur flüchtig wäre, müsste Kolosser 2, Vers 1, wo Paulus von Menschen spricht, die er nicht zu Gesicht gesehen hat, müsste diesem nicht widersprechen. Auch nicht Kapitel 1, Vers 7. Wahrscheinlicher ist, dass der Apostel nicht bis in diese Gegend hinein gelangte. Allgemein, denke ich, nimmt man an, dass Paulus nie in Kolosse gewesen war. Obwohl es Ausleger gibt, die das gern annehmen möchten. In zweiter Linie ist dieser Brief nicht nur für Kolosser, auch für andere in der Gegend gedacht. Wie es im Römerbrief der Fall ist, so erfahren wir im Kolosserbrief, dass dieser ebenfalls an eine Anzahl von Gruppen von Gläubigen gerichtet ist. Nach 1. Korinther 16, Vers 19 könnten auch in Ephesus mehrere Gemeinden gewesen sein. Das heißt, wenn wir einen solchen Brief lesen, dann ist er nicht notwendigerweise nur an eine Gruppe von Christen gerichtet. Auch wenn das Wort Gemeinde in der Einzahl steht. Bereits erwähnt wurde die Gruppe im Hause des Philemon. Ob sie identisch ist mit der, an die Paulus sich in Kolosser 1, Vers 2 richtet, ist, wie gesagt, unklar. In Kapitel 2 und 4 werden die Laodikeer genannt, als solche, um die Paulus ebenso ringt wie um die Kolosser und denen der Brief ebenfalls zu Gesicht kommen soll. Ihre Stadt befand sich etwa 17 Kilometer westlich von Kolosse, etwa 1,5 Kilometer südlich des Lykos-Flusses. Wer sich vom Meer bzw. von Ephesus her Kolosse näherte, reiste höchstwahrscheinlich über Laodikea, und zwar auf der Haupthandelsstraße, die über Kolosse östlich bis zum Euphrat fernöstlich führte. Also Laodikea und Kolosse liegen an einer reichen Verkehrsstraße, Handelsstraße. In Kapitel 4 spricht der Apostel auch von Christen in Hierapolis, einer anderen Ortschaft, die in der Nähe liegt. Dieser Ort lag etwa 10 Kilometer nördlich von Laodikea. In Kapitel 4 ist zudem noch von einer Gruppe im Hause eines Nymphas die Rede. Nach einigen Handschriften eine Frau, Nympha, dass sie in der Nähe, das heißt, dass diese Gruppe in der Nähe der Laodikea erwähnt wird, könnte bedeuten, dass er in oder am Rande ihrer Stadt wohnte, dieser Mann. Aber wir wissen es nicht genau. Paulus gibt auch Anordnung, dass zwei seiner Briefe zwischen Kolosse und Laodikea ausgetauscht werden sollen. Man bekommt also den Eindruck, dass früher oder später alle Gläubigen im Umkreis von Kolosse, im ganzen Lykostal, diesen Brief zu lesen bekommen werden. Also der Brief ist nicht nur für Kolosser, sondern für Christen auch außerhalb dieses Ortes selbst. Aber wir haben noch eine dritte Anschrift. Der Brief kennt aber noch eine weitere Anschrift in dritter Linie. Aus dem eben Gesagten wird nämlich verständlich, wie in jener Zeit die Schriften des Paulus und anderer Apostel aufgehoben und weitergeleitet wurden und wie sie dann schließlich bis auf uns gekommen sind. Gott hat es so geführt, dass der Kolosserbrief nun in unserer Bibel steht. Das heißt, Paulus hat auch an uns geschrieben. Und das wollen wir in diesen Tagen so annehmen. Einen Brief von Paulus an uns, nebst anderen Christen. Nachdem wir uns etwas mit der Anschrift befasst haben, etwas zur Abfassung selbst dieses Briefes, der Abfassungsort zum Beispiel, zwei Orte sind angenommen worden. Für den, der sich mit Bibelkunde befasst, ist dies nicht von geringer Bedeutung. Es hat seinen Niederschlag in einigen Stellen neutestamentlichen Studiums. Zwei Orte sind als Abfassungsort dieses Briefes angenommen worden: Caesarea und Rom. Beide Orte, in denen Paulus gefangen lag. Können wir nun sagen, welcher von diesen beiden es gewesen war? Oder sind wir hier den Spezialisten ausgeliefert? Nun, ich bin immer dafür, dass wir Spezialisten über die Schulter gucken. Und weil ich gelernt habe, dass sie auch abschreiben voneinander und auch ihre Fehler machen und nicht immer genau arbeiten. Und wer hier Wissenschaftler ist, der weiß das schon lange, dass auch Wissenschaftler, auch wenn sie Spezialisten sind, nicht alle Hausaufgaben gemacht haben. Weil Paulus ein Prophet Gottes ist, sind seine Zukunftserwartungen ernst zu nehmen. Auch von solchen, die die Bibel studieren, die Spezialisten sind, die es aber nicht immer so ernst nehmen. Zumal sie in Gottes unverbrüchlichem Wort stehen. Im Brief an Philemon, wie im Philipperbrief, rechnet Paulus mit seiner Freilassung aus römischer Gefangenschaft. Das müssen wir ernst nehmen. Das ist nicht nur irgendwie eine Meinung. Das sagt ein Prophet Gottes. Damit rechnet er. Eine solche Erwartung aber war in Caesarea unbegründet. Lukas erzählt uns, wenn er die Apostelgeschichte schreibt, dass Paulus ein Gefangener blieb, bis er nach Rom kam. Und da unser Brief mit dem an Philemon zeitlich verzahnt ist, inhaltlich auch mit dem Epheserbrief, der ebenfalls ein Gefangenschaftsbrief ist, sind die vier als in Rom abgefasst zu betrachten. Nun etwas zum Anlass dieses Briefes. Der erste Anlass oder ein Anlass ist die Gegenwart eines Lehrers von Kolosse in Rom. Er trifft dort bei dem Apostel ein, der in Gefangenschaft liegt. Ein Besuch des Epaphras aus Kolosse dürfte Anlass zum Schreiben gegeben haben. Dieser Bote wusste Gutes, aber auch Besorgniserweckendes zu berichten. Das führt uns zum zweiten Anlass: die Irrlehre in Kolosse. Denn damit befasst sich Paulus verhältnismäßig intensiv in diesem Brief. Zum Besorgniserregenden gehörte der sogenannte kolossische Irrtum, über den verhältnismäßig wenig bekannt ist, weniger als uns manche Spezialisten erzählen wollen. Von den Angaben im Brief darf man nicht zu viel ableiten. So viel ist jedoch zu sagen. Erstens, unbekannt ist die Quelle dieses Irrtums, woher sie kam. Auch, ob es sich um eine Person bzw. mehrere Personen handelte und ob die Lehre von innerhalb oder von außerhalb der Gemeinde kam. Das wissen wir nicht. Zweitens, auch wie weit der Irrtum vorangeschritten war, ist nicht klar, obwohl deutlich wird, dass Paulus die Kolosser nicht so behandelt, wie wenn sie schon wirklich irregeführt waren, wie zum Beispiel im Galaterbrief es der Fall ist. Es scheint als eher, als ob diese Irrlehre sich hier gemeldet hat und die Versuchung da ist, dass diese Menschen irregeführt werden könnten. Drittens, über seine Art kann man wohl etwas mehr sagen. Eine Neigung scheint aufgekommen zu sein, so teilt uns das Calver-Handbuch der Bibelerklärung mit, das Christentum durch eine neue Weisheit zu ersetzen. Man muss schon von einem Ersetzen sprechen, nicht nur von einer Ergänzung. Eine Weisheit, die aus christlichen, aus heidnischen sowie aus jüdischen Gedanken zusammengeflickt war. Der Irrtum ist gekennzeichnet von einer Entstellung der Wahrheit. Einmal Entstellung, zum anderen ganz andere Auffassungen fließen hier ein in dieses Gebilde. Die Entstellung der Wahrheit geschieht an zwei sehr wichtigen Stellen. Und zwar ist es eine Entstellung der Wahrheit über den Helfer des Menschen in seiner Not. Wie soll den Menschen, der ganz offensichtlich sich in Not befindet, wie soll ihm geholfen werden? Wer will ihm helfen? Und dass es Christus ist, das hatten die Kolosser gehört. Und jetzt kommt jemand oder vielleicht einige und entstellen diese Botschaft von Christus. Aber zweitens wird auch die Botschaft über die Hilfe selbst, über das Evangelium selbst entstellt. Und zwar nach Kapitel 2 auf zweierlei Art und Weise. Das Evangelium erfährt, oder die Botschaft der Hilfe, erfährt einmal auf der einen Seite eine Kürzung. Das heißt, die Irrlehre legt den Kolossern nahe, ihr habt zu wenig. Mit der Botschaft, die ihr aufgenommen habt, habt ihr nicht genug. Ihr braucht noch mehr. Das ist bekannt, nicht wahr? Ein solches Vorgehen. Auf der anderen Seite teilt man ihnen mit, sie hätten zu viel. Sie müssen asketischer leben. Die Botschaft, die Sie gehört haben, lässt Ihnen zu viel Lebensraum. Er müsste eingeengt werden. Das kennen wir auch. Und diesen zwei Irrlehren begegnet Paulus sehr
recht diametral in Kapitel 2, nachdem er uns ein sehr ausführliches Bild, getreues Bild von Jesus, dem Helfer, in Kapitel 1 gegeben hatte. Somit kommen wir zum Inhalt dieses Briefes, das heißt übersichtsmäßig. Was nun die Antwort des Apostels auf die Irrlehre in der Gegend von Kolosse betrifft, ist Folgendes zu sagen. Wie antwortet Paulus? Wir erkennen in dieser Antwort vier wichtige Elemente. Zuerst erkennen wir die Art und Weise, wie er sich formuliert. Die Formulierung ist interessant. Und sie ist sehr wichtig. Der Apostel hat eine Ausdrucksweise gewählt, die für alle Zeiten brauchbar ist. Bis heute. Kurz bevor wir rüberkamen aus Kanada, ich hatte schon einige Zeit vor dem begonnen, vielleicht im Februar oder März, in unserer Gemeinde zu sprechen über den Kolosserbrief. Ich wollte einmal einen Überblick geben über ein biblisches Buch. Und dann habe ich, kurz bevor wir wegfuhren, dort hatte ich Anlass, dreimal an einem Sonntag zu sprechen. Das war dann eine gute Gelegenheit, in einer kürzeren Zeit diesen Überblick zu geben. Und da wurde mir wichtig, dass der Apostel eine Ausdrucksweise wählt, die wir heute, mit der wir heute etwas anfangen können. Das heißt, wenn Paulus sich mit einer Irrlehre befasst, dann steht nicht die Irrlehre im Vordergrund, sondern die Korrektur, das Evangelium. Und mit dieser Antwort können wir sehr viel anfangen. Wir müssen nicht wissen. Und ich befürchte, Spezialisten verlieren etwas Zeit, wenn sie sich dran machen wollen zu eruieren, was für eine Irrlehre das war. Das ist nicht notwendig. Wir wissen es einfach nicht. Aber die Antwort, die passt nicht nur zu jener Irrlehre, sondern zu manch einer anderen. Und deshalb ist der Kolosserbrief so wichtig, weil er uns eine Art von Antwort gibt, die nicht nur für eine Fehllehre am Platz ist, sondern sehr vielseitig anwendbar ist. Der Apostel hat eine Ausdrucksweise gewählt, die für alle Zeiten brauchbar ist. Zu dieser Formulierung gehört auch der Gedanke, dass keine Irrlehrer unmittelbar angesprochen werden. Ihn interessieren die Kolosser und ihre Freunde in den anderen Ortschaften, nicht die Irrlehrer. Nun interessieren sie ihn, insofern sie auch das Evangelium glauben, das ist klar. Aber er ist hier dabei, einer Gemeinde zu helfen. Und wenn sie die Hilfe des Paulus annimmt, dann können sie wiederum fertig werden mit den Lehrern, die gerade dort sich mit dieser Lehre, Sonderlehre gemeldet haben. Der Brief selbst ist nicht an die Irrlehre gerichtet, sondern an, ich zitiere, die treuen Brüder, die, die dem Herrn treu geblieben sind. Ein zweites Element. Dankeschön. Es ist Anerkennung enthalten. Das ist positiv. Paulus begegnet nicht nur auf negative Weise. Das kann er tun, er warnt. Aber er hat sehr viel Anerkennung. Und zwar an drei Stellen. Es ist Anerkennung da für die Gläubigen in Kolosse und ihrer Umgebung. Er nimmt sie an, so wie sie sind. Er anerkennt ihren Glauben. Zweitens, er anerkennt ihr Evangelium. Das Evangelium, das sie gehört haben, ist das richtige Evangelium. Darin will er sie bestärken. Ein Evangelium, das anders ist, wäre nicht akzeptabel. Da muss er die Galater ziemlich hart rügen. Und ein drittes, es ist Anerkennung nicht nur für die Gläubigen selbst, für ihr Evangelium, auch für ihren Lehrer, Epaphras, Ob er der Einzige war, wissen wir nicht. Er ist der Einzige, der wohl direkt so genannt wird. Archippus dürfte wohl an einem anderen Ort seinen Dienst getan haben. Ein drittes Element, die Herausstellung der Person Jesu Christi, ist ein weiteres Element in der Antwort des Apostels. Und das ist wohl das Wichtigste in seiner Antwort. Die Person von Jesus Christus ist die Antwort auf alle Not. Wahrheitsnot, persönliche Not, aller Not. Und ein viertes Element, Paulus fügt eine Erklärung hinzu, er gibt eine ausführliche Erklärung der Heilsbotschaft. Sie haben sie empfangen, aber er geht ein auf das Wesen dieser Botschaft, wie sie mit der Person von Jesus Christus zusammenhängt. Zum Beispiel, er sagt, zur Heilsbotschaft gehört, dass sie eine Glaubensangelegenheit ist, von Anfang bis Ende. Das ist ihm wichtig, denn zwischendurch ist immer wieder die Versuchung, auf einem anderen Wege sein geistliches Wohl zu fördern. Eine Parallele haben wir auch da im Galaterbrief. Im Geist fängt ihr an, im Fleisch, mit euren eigenen Kräften, mit eurer eigenen Weisheit wollt ihr Fortsetzung machen? Das geht nicht. Kapitel 2, Vers 16, Kolosserbrief, so wie ihr annahmt, das war davon Glauben, den Herrn Jesus Christus, so führt euer Leben weiter, wandelt in ihm. Tut eure Schritte als Christen in Christus. Und dann sagt er, wir brauchen keine fertigen Leute zu sein. Wir dürfen Werdende sein. Wachstum ist möglich und wichtig. Manchmal fordern Irrlehrer sehr viel von uns. Jesus schenkt uns alles, was wir brauchen. Und auch das, worin wir zu wachsen haben, schenkt er uns. Wachstum in Christus ist möglich und auch wichtig. Das teilt er ihnen mit. Im dritten Kapitel teilt er ihnen mit, dass Ablegen und Anlegen schon wichtig sind. Wenn die Irrlehrer von Kürzen und Ergänzen oder Erweitern gesprochen haben, dann hatte das mit dem Wesen des Evangeliums zu tun. Wenn Paulus in Kapitel 3 von Ablegen spricht, dann ist es nicht ganz dasselbe. Er meint einfach, wenn ihr mit Christus gestorben und auferstanden seid, dann könnt ihr die Vergangenheit zurücklassen. Die braucht ihr nicht mehr. Wollt ihr Freude haben? An den Dingen braucht ihr keine Freude mehr zu haben, denn sie vergehen, das hat er am Ende von Kapitel 2 gesagt. Ablegen, was nicht nützlich ist, was schädlich ist. Und anlegen, was Jesus uns schenkt. Nicht eine Leistung, sondern eine Annahme von Geschenkten. Und letztlich, die Heilsbotschaft betrifft, und jetzt wird Paulus universal. Das finden wir in Kapitel 1, wo er sagt, das griechische Wort, vielleicht hat man das noch in Erinnerung, aus Kapitel 1, das griechische Wort für versöhnen heißt austauschen. Eines Tages wird diese Welt ausgetauscht werden mit einer neuen, und zwar aufgrund des Kreuzestodes von Jesus Christus. Weil die Schöpfung mit in Mitleidenschaft gezogen worden ist durch die Sünde Adams und Evas. Das lesen wir ganz kurz in 1. Mose 3 und dann wieder in Römer Kapitel 8. Und Paulus macht deutlich, die Botschaft des Evangeliums ist nicht eine enge Sonderlehre, sondern sie ist eine Lehre für alle Menschen und nicht nur für alle Menschen, gleich welcher Nation sie zugehören. Es ist dasselbe Evangelium, das zu euch kam, das in aller Welt hinkommt, Kapitel 1. Es ist ein Evangelium, das nicht nur den Menschen erfasst, wo immer er sich befindet auf dem Globus, sondern auch die Schöpfung, die Natur. Das heißt, wir haben es hier mit einem Gott aller Erde, aller des ganzen Universums zu tun. Er macht also das Evangelium groß in ihren Augen. Ihr braucht also keine kleine Sonderlehre noch hinzuzuziehen, um ein richtiges Verhältnis zu Gott zu haben. Das Evangelium von Jesus Christus ist bereits weltumfassend, Schöpfung umfassend. Nun etwas, was das Thema des Briefes selbst betrifft.
Man kann viele Auslegungen desselben einsehen, ohne ein Gesamtthema anzutreffen. Das nahm mich wunder. Als ich den auszulegen hatte, einmal vor Jahren, suchte ich nach dem Hauptgedanken. Und ich konsultiere auch Kommentare, aber die interessierte das offenbar nicht. Ich fand keinen Kommentar, so viel ich weiß, der mir sagen konnte, was ist denn die Mitte dieses Briefes? Was ist denn das Thema? Nun ist es beim Kolosserbrief auch nicht einfach. Aber das heißt nicht, dass wir aufhören müssen, aufgeben müssen. Offensichtlich wird beim Lesen des Briefes bald, dass den Aposteln eine Sorge bewegt. Das steht schon einmal im Vordergrund. Diese Sorge stellt sich bei näherem Hineinhören als eine heraus, die in eine zweifache Richtung geht. Das heißt, Paulus trägt Sorge um zweierlei in diesem Brief. Er hat ein doppeltes Anliegen. Eigentlich sollte man sagen, es sei eine zweifache Sorge, die in dieselbe eine Richtung gehe. Ihm ist es nämlich um die Botschaft des Christus zu tun, wie um auch die Gemeinde des Christus in Kolosse. Also, er hat es mit einer Botschaft zu tun, die darf nicht verändert werden und die wird verändert. Das war gehört von Eberfels. Aber es genügt nicht, sich um das Evangelium zu bemühen, sondern die Menschen leiden dadurch. Und Paulus will ihnen helfen. Also diese zweifache Sorge hat er. Es ist eine Sorge um die wahre Christusbotschaft, so wie Schnepel sich gern ausdrückt, sowie um die geistliche Gesundheit der Gläubigen in und um dieser Lykos-Stadt. Nicht nur eine Sorge um Wahrheit, sondern auch um Menschen. Und nicht nur eine allgemeine Sorge um das Wohl der Gläubigen, sondern speziell um die Wahrheit des von Gott geoffenbarten Evangeliums. Zusammenfassen könnte man also das Thema des Schreibens so. Die Sorge des Paulus um die Botschaft des Christus und die Gemeinde des Christus. Noch einige Merkmale dieses Briefes. Der Brief ist gekennzeichnet von einigen. Unsere Sorge um die Wahrheit des Evangeliums in der Kolosse-Gegend spricht der Apostel von der Hoffnung des wahren Evangeliums, von der Zukunft, und betont die Substanz dieser Hoffnungsbotschaft. Das heißt, er will nicht, dass sie ihr Ziel verpassen. Sodann spricht er von dem Volk des wahren Evangeliums und betont dabei den Gemeinschaftscharakter, das Zusammenleben, die Gemeinde. Auf eine etwas andere Art und Weise, wie er es im Epheserbrief tut. Die beiden Briefe sind aber sich stark verwandt. Im Weiteren spricht Paulus von der Lebensweise des wahren Evangeliums, zum Beispiel in Kapitel 3 und 4, und betont dabei das innere Wesen dieses Evangeliums. Ganz entschieden wird Jesus Christus in die Mitte gestellt. Er ist Haupt der Gemeinde, wie auch Haupt des Weltalls. Was heißt das? Genau das, was die Offenbarung lehrt. Das Haupt der Gemeinde, der Hirte der Gemeinde, ist, weil er auch gleichzeitig Herr des Weltalls ist, imstande, seine Gemeinde zum Ziel zu führen in dieser gefährlichen Welt. Er ist Haupt der Gemeinde wie auch des Weltalls. Und er ist Versöhner der Gemeinde, so wie auch Versöhner des Weltalls. Das heißt, es entsteht eine neue Beziehung zum Weltall. Eines Tages. Obwohl Paulus sich in diesem Schreiben mit falscher Lehre zu befassen hat, spricht er keinen Vertreter solcher Lehre an. Der Brief ist an Gemeinde Jesu gerichtet. Und die falschen Lehre sind nicht wesentlicher Teil derselben, mögen sie auch in ihr tätig gewesen sein. Das heißt, die falschen Lehrer werden nicht als Teil der Gemeinde betrachtet. So gravierend ist die Lehre. Es gibt Lehrer, die Teil der Gemeinde sind. Aber dann ist die Lehre nicht eine dermaßen schwerwiegende Irrlehre, dass man als Nichtchrist betrachtet werden müsste. Wir haben zwei Arten von irriger Lehre also. Wir haben solche Lehre, die bei Annahme derselben einen außerhalb der Gemeinde stellt. Er ist kein Christ, wenn er das glaubt. Andererseits gibt es falsche Lehre, die nicht grundsätzliche Wahrheiten antastet, wo noch Korrektur möglich ist. Es handelt sich um Menschen innerhalb der Gemeinde. Eine kurze Inhaltsübersicht, bevor wir in die Textbesprechung einsteigen. Der Brief hat die klassischen drei ungleich langen Teile eines Briefes. Einen Briefeingang, hier zwei Verse, die ersten zwei Verse. Dann haben wir den Hauptteil, der von Kapitel 3, Vers 3 bis Kapitel 4, Vers 6 geht. Und dann haben wir den Schluss danach, ab Kapitel 4, Vers 7. Im Hauptteil können wir diesen so aufteilen. Erstens, die Verse 3 bis 23 im ersten Kapitel. Das sind Verse, in denen der Apostel von seinem und des Timotheus Gebet spricht. Die ganzen Verse haben das Gebet zum Thema. Auch die letzten Verse dort, auch die Verse etwa 14 bis oder 13 bis 20. Das handelt immer noch vom Gebet des Paulus und des Timotheus. Der zweite Teil ist ein kürzerer Teil. Er beginnt mit Vers 24 und geht bis zum Ende des ersten Kapitels. Der Apostel spricht hier von seinem vollen Einsatz für das Volk Gottes. Er teilt den Kolossern mit, wie er von ganzem Herzen, von ganzer Seele sich der Sorge des Herrn widmet. Sie dürfen also ihm Vertrauen schenken, er will ihn wirklich helfen. Der dritte Teil ist ein längerer Teil. Der Apostel spricht von seiner Sorge um die geistliche Gesundheit seiner Lehre, Kapitel 2. Und dann haben wir einen etwas noch längeren Teil, 3 Vers 1 bis Kapitel 4 Vers 6. Hier haben wir praktische Aufforderungen, und zwar zu einer Lebensweise, die der Christusbotschaft, die er ja jetzt besprochen hat, in Kapitel 1 und 2 entspricht. Für den, der gern Bibelstudien macht, zu Hause, der forscht gern der Schrift, vielleicht unabhängig, vielleicht in Gemeinschaft mit anderen, vielleicht in Gemeinschaft mit Vätern des Glaubens durch Kommentare. Ich würde euch gern einige Themen mitgeben, die man im Kolosserbrief studieren könnte, denen man nachgehen könnte. Es würde sich lohnen, zum Beispiel, sich einmal Gedanken zu machen über Jesus Christus als die Mitte der Schrift. Oder noch ein Thema, was haben wir in Jesus Christus? Was haben wir an ihm? Oder noch besonders, was steht hier über den Tod Jesu geschrieben? sehr wesentlich ist. Eine andere Frage: Was sagt der Brief an die Kolosser über das Zukünftige? Hier ist die Rede von Hoffnung, ein sehr entscheidender Begriff in diesem Brief. Welche Bedeutung hat die Hoffnung in diesem Brief? So könnte man es auch fragen. Und zwei andere Themen: wahre Weisheit im Kolosserbrief und die rechte Sorge oder die rechte Seelsorge oder einfach die rechte Sorge. So viel zum Einleitenden. Jetzt will ich uns einen kurzen Überblick geben über das erste Kapitel und dann können wir zum Schluss kommen. Das Thema über den Hauptteil, wie schon gesagt, könnte man so stellen: die Sorge des Paulus um die Botschaft und die Gemeinde des Christus. In den Versen 3 bis 23, da haben wir den ersten Teil, spricht der Apostel von seinem und des Timotheus von Evangeliumswahrheit durchzogenen Gebet. Es ist Gebet und Lehre zu gleicher Zeit. Wir lernen hier, wie wir für andere beten können, wie wir Gott danken können und so weiter. Sehr reiches Kapitel. Die Verse 3 bis 8 sprechen von Dank. Das Gebet ist von Dank begleitet. Ab Vers 9 geht es im Weiteren um das Beten. Und zwar um eine ganz besondere Bitte. Dieses Beten ist bei Paulus und Timotheus von einer ganz besonderen Bitte gekennzeichnet. Es fällt auf, dass im Kolosserbrief ein besonderes Gebetsanliegen da ist, dass ihr erfüllt sein möchtet mit der Erkenntnis des Willens Gottes. So zentral ist diese Bitte. Da haben wir die Umstände in Vers 9, die Bitte selbst. Die Absicht der Bitte haben wir in Vers 10. Warum sollen sie gefüllt werden oder erfüllt sein mit der Erkenntnis des Willens Gottes? Um zu handeln. Wir Menschen brauchen Kenntnis, bevor wir gehen können, bevor wir handeln können. Wir können nicht einfach so von Natur aus handeln, wie Roboter oder wie Instinktwesen. Wir haben eine kleine Anzahl von Instinkten vielleicht, aber im Großen und Ganzen sind wir im Bilde Gottes geschaffen, um dann erst von der Kenntnis her zu überlegen und dann zu handeln. Und Paulus sagt in Vers 10, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist. Das ist das Ziel der Aneignung von Kenntnissen, und zwar Kenntnissen vom Willen Gottes.
Der will getan werden,
nicht nur gekannt werden. Und dann sehen wir im weiteren Verlauf der Verse bis zu Vers 23, wie diese Absicht der Bitte näher ausgeführt wird. Die Verse 10 bis 23 zeigen uns, wie die Absicht dieses Anliegens von Vers 9 näher ausgeführt wird. Das sind zusammenhängende Verse.
Der Apostel nennt in diesem Abschnitt vier Eigenschaften
eines Gott wohlgefälligen Wandels. Fruchtbarkeit
in Werken,
Wachstum in die Erkenntnis hinein, Kräftigung, Vers 11,
und damit befassen sich
die Verse 12
wiederum bis 23.
Die Verse handeln von Dank.
Paulus betet für die Christen,
damit sie lernen zu danken.
Und das ist nicht leicht zu lernen. Wir murren schnell, nicht wahr?
Oder wir gehen schnell zur Bitte über. Aber Paulus verbringt einen großen Teil seines Betens mit Danken. Und so lehrt er es auch die Christen in Kolosse. Das Gebet mündet in Dankbarkeit für ein fertiges Heil. Nichts mehr hinzuzufügen, zu welchem nichts mehr beizutragen ist und welches in der anbetungswürdigen Person des Sohnes unseres Vaters liegt, in Jesus Christus. Also der Dank nimmt hier eine zentrale Stellung ein und die Person von Jesus Christus nimmt eine zentrale Stellung ein. Er ist der Sohn und als solcher, denn der Gott ist ja der König des Weltalls, als Sohn des Vaters ist er auch König, in erster Linie der Gemeinde, Vers 13. Verdammt, der uns versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wenn da nur Reich steht, dürfen Sie einen Bleistift nehmen und das ergänzen. Mir fehlt das Wort König in diesem Wort. Man kriegt nicht ganz mit, was der Apostel sagen will. Es geht um einen König, unter den wir gestellt worden sind. In diesem König, in diesem Sohn, haben wir die Erlösung. Es ist die Lehre der Heiligen Schrift, dass der Schöpfer, der Herr des Weltalls, gleichzeitig der Versöhner seiner Schöpfung ist. Der Versöhnung seiner irregegangenen Menschheit. Wie der Hebräerschreiber lehrt, unser Herr Jesus ist zugleich König und Hohepriester. Nicht getrennte Ämter. Beides in einer Person. Der Erlöser ist der König der Erlöser. Und dieser Erlöser ist das Ebenbild. Was hat das Ebenbild mit Erlösung zu tun? Haben sich das mal gefragt? In Hebräer Kapitel 1 lesen wir das Jesus, und da ist ebenfalls von der Erlösung die Rede, dass er das haargenaue Abbild von Gott ist. Und das ist wichtig. Warum? In 1. Mose 1 lesen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat, ihm zum Bilde, in seinem Bilde und ihm zum Bilde. Dieses Bild wird in Kapitel 3 verstümmelt. In Jesaja 53 erfahren wir, dass Gott ein weiteres Bild hat, das er an unsere Stelle setzt und an unsere Stelle verstümmelt wird. Im Neuen Testament erfahren wir, dass der Herr Jesus das genaue Ebenbild vom Vater ist, der Sohn des Vaters. Gott wird einer von uns, Gott nimmt Fleischesgestalt an. Jesus sagt zu seinen Jüngern, in mir seht ihr den Vater, ihr seht Gott, ihr habt bei mir ein genaues Abbild von Gott. Warum? Um uns wieder in die Ebenbildlichkeit Gottes zu führen, um die Zielsetzung von 1. Mose 1 zu erfüllen. Deswegen, Römer Kapitel 8, 28 und 29. Wir sind Gott Liebende und Gott hat einen Vorsatz mit uns, nämlich, dass wir dem Ebenbilde seinem Sohn gleichgestaltet werden sollten. Dazu ist die Erlösung da. Also, dass Jesus Ebenbild Gottes ist, ist von sehr zentraler Bedeutung. Es spricht davon, dass Gott uns ähnlich geworden ist, damit wir ihm wieder ähnlich werden können. Der Erlöser ist also das Ebenbild, Vers 15. Und jetzt in 15 und 16, der Ebenbildliche ist der Erstgeborene. Und hier ist eine Nuss, die für Ausleger Schwierigkeiten gesorgt hat. Sie hätten nicht zu lange bei Vers 15 und 16 stehen bleiben sollen, sie hätten gleich weiterlesen sollen, da wäre es etwas einfacher gewesen. Das Thema, wenn Paulus hier den Herrn Jesus bespricht, ist nicht die Schöpfung, nicht die erste Schöpfung. Er kommt von der Erlösung her, das dürfen wir nicht vergessen, Vers 14, 13, 14, 15. Von dort kommt er her und da bei diesem Thema bleibt er, auch in Vers 16. Und wenn Jesus der Erstgeborene genannt werden wird, ist das ein Erlösungsausdruck nach Vers 18. Dort wird deutlich, dass es sich um den Erstgeborenen von den Toten handelt. Jesus Christus ist in seiner Auferstehung, der Leib von Jesus Christus, dem Auferstandenen, ist nämlich das erste Exemplar einer neuen Schöpfung. Der Rest bleibt zunächst, wie er war. Aber Jesus ist bereits ein Stück neuer Schöpfung. Und nach diesem Bild werden wir eines Tages neu geschaffen. In Vers 16 teilt Paulus mit, warum Jesus der Erstgeborene ist. Warum geziemt es sich, dass Jesus der Erste ist, der in der Geburt der neuen Schöpfung hervorkommt? Weil er die Welt einmal schuf. Deswegen. Aber er war nie Erstgeborener der ersten Schöpfung. Er hatte keine Notwendigkeit dazu. Erstgeborener ist er nur der zweiten Schöpfung. Das wird vielleicht klarer, wenn wir zum Beispiel anhand von Offenbarung 1 lesen, dass Auferstehung auch Geburt genannt werden kann. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten. In diesem Sinne ist er der Erstgeborene. Ab Vers 24 bis 29 spricht der Apostel dann von seinem vollen Einsatz für das Volk Gottes. Hier lässt er seine Leser Anteil nehmen an seinem Ergehen. Dieser Abschnitt bildet eine Art Brücke zwischen den vorhergehenden Versen, 3 bis 23, und den nachfolgenden Versen, Kapitel 2, Vers 1 und weiter. Zwischen dem Thema Dank und Fürbitte in Kapitel 1 und dem Thema Sorge um geistliche Gesundheit in Kapitel 2. Diese kurzen Verse sind also eine Art Brücke und bilden einen selbstständigen Teil zu diesem Zweck. Er fließt aus dem vorigen Abschnitt hervor und mündet in Kapitel 2 ein. Denn in Kapitel 1 beginnt ein Satz, der mit Ende von Vers 29 nicht zu Ende ist. Kapitel 2 beginnt nicht mit einem neuen Satz. Das Denn sollte klein geschrieben werden, damit wir das mitkriegen. Ein Fluss. So sehen wir, wie Paulus ringt, dieser Gedanke fließt dann in Kapitel 2 hinein. Paulus hat einen höchst wichtigen Dienst. Er hat die Botschaft von Jesus Christus in dieser Welt auszurichten und dieser Dienst bringt mit sich viele Leiden, innere sowohl als äußere. Aber trotz dieser Leiden kennt er eine Freude, die ihn durchträgt. Und von dieser Freude legt er Zeugnis ab, Vers 24. Dieses Zeugnis kann eine mehrfache Wirkung haben. Es zeugt von dem Wert der Christusbotschaft, wir lernen das da, und es zeigt den Kolossern, dass auch sie eine Freude kennen dürfen, die alles Schwere aufwiegt. Der Grund, weshalb wir oft unten liegen bleiben, ist der, dass wir noch nicht Jesus zu Genüge kennengelernt haben, um wirklich genug Freude an ihm zu haben. Oder vielleicht lassen wir einfach die Augen weggehen von ihm. Wir haben es erkannt, aber wir haben es im Moment vergessen. Freude ist da, wenn wir wieder den Blick zu Jesus hinwenden. Die Kolosser dürfen erkennen, dass der Apostel Paulus ernsthaftes Interesse nicht nur an solchen Gläubigen hat, die er selbst zu Christus führen dürfte, sondern auch an anderen Gruppen, denen seelsorgerliche Betreuung fehlen mag, wie hier im Lykostal, und er nie persönlich kennenlernte. Also auf diese Art und Weise hat er einmal Fundament gelegt, auf dem er den Kolossern der Lehre nachhelfen wird. Und er hat persönlich gezeigt, dass er sie liebt, für sie betet, für sie dankt, dass sie ihm viel bedeuten. Und auch so ist eine Brücke geschlagen, auf welcher er dann zu ihnen kommen kann, mit dem, was er ihnen zu sagen hat. Diese Brücke trägt, in Kapitel 2 werden wir dann bald sehen, wie ernst die Warnung sein kann, die er mitzuteilen hat. Wir lernen daraus, wenn wir einander helfen wollen, braucht es zunächst diese Beziehungsbrücke, über die wir das sagen dürfen, was es zu sagen gilt. Ist diese Brücke nicht da, dann ist es vielleicht besser, dass wir es lassen und zuerst zum Herrn Jesus gehen und uns eine Beziehung schenken lassen. Aber wenn sie da ist, dann dürfen wir uns ein wirkliches Ringen geben lassen. Und ich denke, wenn wir als Christen diese enge Beziehung zu Jesus haben und uns dieses Ringen schenken, dann kann Gemeinde Jesu gesunden, gedeihen und vorangehen. Sie muss nicht wachsen, äußerlich, aber sie muss innerlich zunehmen. Stimmt das? Leidet ihr darunter? Die Gemeinde wird zunehmen weltweit, das ja. Aber leiden wir nicht unter falschen Gewissensbissen, was das Wachstum an einem Ort betrifft? Gott hat nie versprochen, dass die Gemeinde an einem gewissen Ort wachsen wird. Darunter leiden wir. Tatsächlich. Nun wollen wir uns natürlich zeigen lassen, wenn wir da einer Aufgabe nachkommen sollen, das stimmt. Aber dies war jetzt etwas Grundsätzliches und etwas sehr Wesentliches. Nachdem wir einige Jahre in Kanada zugebracht haben, nachdem wir viele Jahre hier waren, lernen wir etwas von der Zerstörung der Gemeindewachstumsbewegung, die sie angerichtet hat. Das ist traurig. Also, wir wollen nicht auf Methoden schauen, sondern auf den Herrn Jesus. Und von dort her können wir zu Gesundung voneinander beitragen. Dankeschön.